Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Machen Sie sich Ihr Leben leichter mit Guthaben für Restaurants und Entertainment, Airport-Lounge-Zugang, umfangreichen Versicherungen und Status-Upgrades bei Hotel- und Mietwagenpartnern. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.
Ich bin Daniel Retschitz-Ecker. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Wenn Donald Trump den Staat anfeindet, die Justiz angreift oder gegen Migranten hetzt, dann stehen hinter seinen schärfsten Worten die Gedanken eines Mannes, Stephen Miller. Der stellvertretende Stabschef im Weißen Haus und Berater für die innere Sicherheit hat Trump mit radikalen Ideen schon zur ersten Präsidentschaft verholfen. In der zweiten Trump-Ära setzt Miller zum Frontalangriff auf die US-Demokratie an. Wie einflussreich und gefährlich Trumps Scharfmacher ist und wie er Amerika für immer verändern will, darüber sprechen wir heute. Reinhard Heinisch, Sie sind Politikwissenschaftler an der Universität in Salzburg. Heute, also im Jahr 2025, gilt Stephen Miller als der Scharfmacher von Donald Trump, als sogenanntes Mastermind, wenn es um die Migrationspolitik geht. Woher kommt dieser Mann und woher hat er seine politische Prägung?
Naja, Stephen Miller ist eben kein unbeschriebenes Blatt. Er ist jemand, den wir schon von der ersten Amtszeit Trumps kennen und ist sozusagen einer der wenigen hochrangigen Personen, die ihn auch weiter begleiten. Das heißt, er hat sich auf verschiedene Weise für Donald Trump ausgezeichnet. Für ihn ist Loyalität ein ganz wichtiges Charakteristikum. Und Stephen Miller ist jemand, der einerseits sich als extrem loyal verhalten hat, der aber auch entsprechend radikal ist, also sicher einer, der rechts weit außen ist, aber in der Lage ist, den Spagat zu Donald Trump zu gehen. Ich schätze Donald Trump als etwas weniger ideologisch ein. Stephen Miller ist deutlich ideologischer, weil er ist in der Lage, sich entsprechend anzupassen, dass er mit der Ideologie Donald Trump nicht auf die Nerven geht und in der Lage ist, die Ideologie mit dem Nützlichen für Donald Trump zu verbinden. Was meine ich mit Nützlichen? Donald Trump ist ja eine Ikone für Rechtsaußen, für diverse Milizverbände und Gruppierungen, die man so allgemein als White Nationalism oder White Christian Nationalism bezeichnet. Das ist eine lose Bezeichnung für eine radikal xenophobe, rechtsradikale Basisbewegung. Das ist aber ein breites Ökosystem, wo es viele Gruppen gibt, die historisch gesehen aus diversen Miliz- und Waffenvereinigungen hervorgegangen sind. Und da ist Stephen Miller einfach die Verbindungsfigur zu diesem ganzen Ökosystem. Und innerhalb der Spitze oder innerhalb der Regierung sozusagen oder Regierung innerhalb der Gruppe um Donald Trump vertritt Stephen Miller eben diesen kompromisslosen, diesen weißen Nationalismus und diese Xenophobie und ist damit auch der Mann fürs Grobe hinter der Auswanderung und der Immigrationspolitik. Aber er ist auch jemand, der andere Dekrete des Präsidenten geschrieben hat und der für das Grobe allgemein zuständig ist und auch international auftritt, aber eben stets eher dezent im Hintergrund und dadurch so ein bisschen auch als graue Eminenz bekannt. Er ist ein Jurist, hat wie viele junge ist ja früh auf den Universitäten nach rechts gedriftet. Da fühlten sich offenbar viele junge Männer zu einer gewissen Zeit, die Universitäten galten als eher liberal oder links, vor allem wenn sie in Sozial- und Rechtswissenschaften waren. Und da haben dann viele ihre rechte Orientierung entdeckt, indem sie sich eben als eine Minderheit empfunden haben und haben sich da eben auch radikalisiert. Dann gab es eben in der Zeit auch ein zunehmend wichtiges rechtes Medienökosystem. Und da gab es halt Leute, für die Fox News schon zu konventionell war. Und da gab es eben quasi auf der Seite eben sowas wie Breitbart, das war also nochmal deutlich schärfer rechts. Und die haben sich dann eben für diese Medienorganisationen begeistert, haben sich denen auch angeschlossen, haben das konsumiert und haben versucht, für diese zu arbeiten und sind dann quasi aufgefallen in diesem rechten Medienökosystem, in dem sie von der Trump-Kampagne rekrutiert wurden. Weil Donald Trump natürlich 2016 jemand war, der an sich nicht vorbereitet war auf dieses Rennen, auf diesen Wahlkampf. Und natürlich zunehmend auch professionelle Hilfe brauchte und angewiesen war auf Leute, die das ihm auch im Hintergrund organisiert haben. Und da hat sich Stephen Miller angeboten, hat sich dann auch in der gesamten Zeit seiner ersten Amtszeit als sehr loyal und sehr hilfreich erwiesen.
Stephen Miller war ja auch fast ein Jahrzehnt für Senator Jeff Sessions aus Alabama tätig. Inwiefern hat ihn diese Arbeit geprägt?
Jeff Sessions war ein sehr weit rechtsstehender Senator in jener Zeit. Und das Interessante war, dass er Jeff Sessions dann eben so als Inkubator galt für viele der Jungen, die später in die Trump-Administration wechselten, wo sie ihre ersten politischen Sporen sammelten. Das Problem ist ja immer, wenn Leute wie Stephen Miller, die jung sind, dynamisch sind und vom radikalen Rand kommen, müssen sie ja institutionelle Erfahrung sammeln. Und was, glaube ich, Stephen Miller auszeichnet, dass er trotz seiner Radikalität genau weiß, wie in Washington die Korridore der Macht zusammenhängen, wie ich politisch Druck ausübe. Und so ist quasi, ist natürlich heute immer noch Stephen Miller ein Bindeglied zwischen dem Weißen Haus und dem Kongress, weil er natürlich auch weiß, an welchen Stellschrauben er im Kongress drehen muss, um dann die Ergebnisse zu bekommen, die Donald Trump braucht. Das war quasi diese G-Schule. Und Sessions ist aber jemand, der interessant später auch mit Donald Trump gebrochen hat. Also Sessions wurde quasi von der Wirklichkeit überholt. Also galt einmal als Rechtsaußen und ist ja eigentlich inzwischen jemand, der wahrscheinlich innerhalb der republikanischen Bewegung als Mitte rechts gelten würde.
Da sieht man mal wieder, wie weit sich diese Bewegung in eine Richtung bewegt hat. 2016 war Miller ja Redenschreiber für Donald Trumps Wahlkampf. Wie wichtig war er Ihrer Einschätzung nach damals für seinen späteren Sieg über Hillary Clinton?
Also ich würde das nicht überschätzen. Ich meine, man neigt natürlich heute dazu, Stephen Miller so als die graue Eminenz im Hintergrund zu sehen, weil auch ein Stephen Bannon war natürlich wichtig in jener Zeit. Und da waren viele in diesem Ökosystem wahrscheinlich wichtig. Zum Teil sind sie die auch selber gegenseitig auf die Zehen gestiegen. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass wahrscheinlich Donald Trump am ehesten davon profitierte, als völliger Außenseiter aufzutreten und diesen Generalangriff auf das Establishment zu führen und dass Donald Trump eben in seiner Art, in seiner unerbärmlichen Art einfach enorm viel Medienaufmerksamkeit generieren konnte, kostenlose Medienaufmerksamkeit. Und während eben Hillary Clinton bluten musste und Werbeeinschaltungen kaufen musste, war sich Donald Trump diese enorm Aufmerksamkeit sicher. Und das Entscheidende bei Miller war eben, dass man diese Aufmerksamkeit entsprechend kanalisiert und dann eben aus einem Spektakel eine Erzählung formt. Und diese Erzählung war dann eben, den Sumpf in Washington trocken zu legen und einen kompletten Neustart hinzulegen und das System von außen quasi zu stürmen, um dann zu versprechen, dass man eben Amerika wieder großartig machen wird, wie es mal war. Also der entscheidende Verkauf ist eben die Nostalgie, die da mitschwingt. Die Nostalgie, dass ich in der Gegenwart verspreche, dass die Zukunft wieder so ist wie die Vergangenheit. Und dieses nostalgische Versprechen, das zurück zu etwas, was ich kenne in einer Zeit, wo ich mich bedroht fühle, wo ich mich unsicher fühle und wo ich mich einfach nach Schutz sehne, das ist sicher etwas, wo Stephen Miller einen wichtigen Beitrag hatte und gleichzeitig aber auch zu signalisieren, dass Donald Trump auch der Vertreter der radikalisierten, weißen, einwanderungskritischen und vielfach aus dem damaligen Kriegen zurückgekehrten jungen Männer war, die Ex-Militärs, die sich in Amerika einfach nicht mehr zurechtfanden und subjektiv das Gefühl hatten, dass ihnen jetzt Minderheiten auf die Parade regnen oder ihnen quasi Frauen und Minderheiten vorgesetzt sind. Also war ihm die Person, das genau anzusprechen. Ist natürlich etwas ironisch, weil er Stephen Miller Sohn jüdischer Einwanderer ist und natürlich, wenn man jetzt diese radikal rechten Gruppen ernst nimmt, würden da wahrscheinlich auch Stephen Millers Eltern da nicht Platz finden und so ist das auch immer so ein bisschen eine Ironie bei dem Ganzen. Wer gilt als weiß und wer gilt als richtig amerikanisch und nicht richtig amerikanisch?
Ich würde ganz gern noch einmal ganz kurz zurückkommen zu seiner Tätigkeit als Redenschreiber von Donald Trump. Er hat ja unter anderem die berüchtigte Rede zur Inauguration geschrieben, aber auch bei der State of Union war er beteiligt. Und bei der hat ja Trump vom American Carnage gesprochen, also vom sogenannten amerikanischen Blutbad, Gemetzel. Ich weiß nicht, wie Sie es übersetzen würden, aber ich glaube, das ist halbwegs richtig zumindest. Spricht Trump hier sehr viel aus, was Stephen Miller möchte, dass er ausspricht?
Ich glaube in der Hinsicht schon. Ich meine, Donald Trump ist ja jemand, der bekannt dafür ist, dass er gerne vom Skriptum abweicht. Aber es gibt eben Skripten und Skripten. Es gab eben Redenschreiber, die ihm sehr präsidentiell wirkende Skripten, also sehr staatsmännischen Staatstagen sind. Und da weicht Donald Trump dann sehr gerne davon ab und viel früher ab. Wir vermuten, dass diese Rede von Stephen Miller durchaus eine Rede ist, die in enger Abstimmung mit Donald Trump entstanden ist und die er eben von Beginn an auch bedeuten sollte, dass hier ein neues Kapitel aufgeschlagen wird. Es ist halt danach relativ viel schiefgelaufen für Trump. Da gab es auch gleich riesige Proteste. Es gab relativ wenig Leute, die zu der Inauguration kommen. Da gab es auch diese Diskussion über also die erste Verschwörungstheorie, die Fälschung von Luftaufnahmen durch die Polizei, durch den Deep State, wo also viel weniger Leute gezeigt werden bei der Inauguration, als eigentlich angeblich dort waren, etc. etc. Und da gab es natürlich auch die ersten Dekrete, die dann auch prompt vom obersten Gerichtshof oder Bundesrichter zurückgeworfen wurden. Also da ist einiges schiefgegangen. Nur hat man gesehen, dass Stephen Miller aber jedoch lernfähig ist und dass Stephen Miller sicher in gewisser Weise die Verbindungsfigur jetzt war auch zu dem Projekt 2025 der Heritage Foundation, weil wir wissen, dass auch jetzt Stephen Miller einer der zentralen Autoren hinter vielen der Dekreten war. Nicht nur die Dekrete, wo es um die Einwanderung geht, sondern auch um andere Dekrete, die an sich bei diesem Projekt 2025 bereits entworfen wurden. Und dass hier in der Zeit des Wahlkampfes eben Stephen Miller schon für Policy zuständig war. Also jemand, der weniger für den Wahlkampf, aber schon für die zukünftige Administration zuständig war und dass der diese Rolle spielt und grundsätzlich der Mann fürs Grobe ist, Dinge wegräumt, Druck ausübt und auch mal Drohungen ausspricht, wenn es darum geht, Widerstände zu brechen. Viel mehr als irgendjemand anderer in der Trump-Administration. Aber gleichzeitig interessanterweise offiziell Nummer 2 Posten an, weil sie aus der zweiten Reihe viel leichter ist zuzuschlagen als von der ersten Reihe, weil man da weniger Aufmerksamkeit natürlich hat.
Sie haben jetzt schon seine Policies angesprochen, für die er verantwortlich war, eben nicht nur der Bereich Migration, was man vielleicht annehmen könnte. Könnten Sie uns das noch etwas genauer schildern? Ich glaube, die Amerikaner würden sagen, was ist sein Track Record? Also für was ist er bis jetzt verantwortlich, was man sich auch gemerkt hat und was auch entscheidend ist?
Ja, ich würde sagen, wo hat er seine Hand nicht im Spiel? Wenn man die Politik einteilen würde, die Bereiche, die für ihn, wo er weniger eine Rolle spielt, die Zollpolitik verlief anders, dann waren andere Leute zuständig, aber ich würde mal sagen, der gesamte Bereich, wo es um die scheibchenweise Demontage der Demokratie geht. Denn was ist er von seiner Rolle? Von seiner Rolle ist er ja der stellvertretende Stabschef und Berater für Fragen des Heimatschutzes. Und es ist der Heimatschutz natürlich ein extrem breites Feld. Ich kann das ja beliebig ausdehnen. Also zum Beispiel ein Gouverneur in Chicago oder ein Gouverneur von Illinois, wo Chicago die größte Stadt ist, oder in Oregon, ein Gouverneur tritt gegen mich auf und versucht mich daran zu hindern, dass ich Truppen dorthin schicke. Kann ich natürlich jetzt mal drohen, dass es einen Aufstand darstellt und ich könnte jetzt quasi drohen, dass ich hier diesen Gouverneur verhafte oder mit Waffengewalt dagegen vorgehe, weil das ja ein Aufstand ist, weil da geht es eben um die Homeland Security, um die innere Sicherung. Und so kann ich kreativ fast alles mit Homeland Security verbinden. Eventuell pro-palästinensische Demonstrationen an Universitäten, irgendwelche Agendas, die in irgendwelchen amerikanischen Institutionen gegen den Heimatschutz orientiert sind, dargestellt werden. In all diesen Bereichen kann ich natürlich legitim oder als in meiner Eigenschaft als zentraler Berater für Heimatschutz aktiv werden. Und in diesen Bereichen sehen wir auch seine Handschrift in den entsprechenden Dekreten. Immer wieder in Abstimmung und ich bin mir sicher, dass auch sehr oft, wenn wir von Pam Bondi, also der Justizministerin quasi, sehen, dass da diesen Schritten von Pam Bondi, wenn also zum Beispiel die Justizministerin jetzt die Untersuchung und die Verfolgung von politischen Gegnern von Donald Trump angeordnet hat, dass diese Botschaften teilweise mit Stephen Miller koordiniert sind. Natürlich wissen wir es nicht hundertprozentig, aber die Vermutung liegt nahe, wer daran Interesse haben könnte und wer sich dazu auch geäußert hat. Ebenso, wenn es eben darum geht, dass man in der Öffentlichkeit über die Pressesprecherin die Positionen des Weißen Hauses darstellt, läuft das natürlich sicher über Stephen Miller, weil natürlich die Stabschefin selber eher noch eine Sekretärin der reelle Funktion hat, dass er einfach ein sehr treuer Geist von Donald Trump ist, der er vertraut, aber sie ist nicht jetzt der politische Kopf. Dass diese politischen, oft sehr spitzfindigen Reaktionen, wo man dann abwägen muss, auch natürlich innerhalb der Trump-Administration, wie weit lehne ich mich jetzt raus, dass das natürlich Stephen Miller, wenn, macht und vor allem in den Bereichen der inneren Sicherheit und des Staatsschutzes.
Ganz kurz noch abgehandelt, weil ich glaube, das ist ein Begriff, der in Österreich nicht so geläufig ist, auch weil es diese Position bei uns ja eigentlich nicht gibt, der sogenannte Stabschef, der ja Stephen Miller ist, das ist zumindest der Stellvertretende. Was ist das eigentlich genau? Was macht der eigentlich im Weißen Haus?
Ja, das ist eine super Frage und das ist auch immer ein Teil, wenn man amerikanische Politik unterrichtet, genau das zu erklären. Also man muss sich das so vorstellen. Das Weiße Haus ist nicht einfach ein Haus mit einem Präsidenten und einigen Mitarbeitern, sondern das heißt Executive Office of the President. Das sind mehrere tausend Mitarbeiter, das ist eine riesige Administration eigentlich. Und in dieser Administration, die zentrale Agency in diesem Executive Office of the President ist das White House Office. Und jetzt muss diese Organisation ihre politische Umgebung managen. Jetzt haben wir auf der einen Seite den Kongress, dann haben wir die Öffentlichkeit, dann haben wir die Medien und dann haben wir die Regierung selber. Das sind ja alle nicht Teile der Regierung, sondern die Regierung, also die Ministerien, die Secretaries und die Agencies wie das Verteidigungsministerium oder das CIA und so weiter. Die werden ja im Prinzip vom Kongress ernannt, der vom Präsidenten vorgeschlagen und vom Kongress bestätigt. Und jetzt muss ja das Weiße Haus mit den Ministerien ja verbunden werden auf eine gewisse Weise. Und das sind eben diese Advisors. Und diese speziellen Advisors sind diese Policy Advisors, diese Berater, verbinden eben das Weiße Haus mit den diversen Ministerien. Aber die Ministerien unterstehen ja auch dem Kongress, während die Advisors nur dem Präsidenten unterstehen. Das heißt, die müssen nicht bestätigt werden, sondern sind quasi völlig loyal dem Präsidenten gegenüber. Und das ist aber dual aufgesetzt. Das ist ja ein bisschen die Schwierigkeit, dass wir einerseits gibt es immer einen Advisor, den der Präsident hat in einem Politikbereich und da gibt es den zuständigen Minister. Und wer stärker ist, ich oder ich, also der Advisor oder der Minister, hängt eben davon ab, wie Präsidenten das handhaben und wer sich durchsetzt. Wir kennen uns alle daran erinnern, dass Henry Kissinger eben der Sicherheitsberater war und wichtiger war es der damalige Außenminister. Und als der Kissinger dann Außenminister war, war er wichtiger als der Sicherheitsberater, obwohl die Funktionen immer gleich sind. Es hängt eben von den Personen ab, wer im zentralen Fall wichtiger ist. Und der Advisor könnte einfach nur ein Sekretär sein, der einfach die Sitzungen der entsprechenden anderen Principals ansetzt. Oder er kann die Person sein, die eigentlich mit dem Präsidenten das eigentlich entscheidet und dann dem Ministerium quasi anordnet, was jetzt zu tun ist. Und bei Stephen Miller ist eher ersteres der Fall. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ein Außenminister oder ein Heimatschutzminister, eine Pam Bondi, eine Justizministerin, wenn Stephen Miller was möchte, weil sie nicht weiß, dass kommt von Trump direkt oder Stephen Miller hat das Ohr von Donald Trump, dem widersprechen wird. Wenn eben alle gleichzeitig handeln, gibt es Chaos. Und das hatten wir bei der Zollpolitik. Da gab es eben bei der Zollpolitik einen Handelsminister, einen Schatzkanzler, also einen Finanzminister und dann noch einen Advisor, die alle Unterschiedliches behaupteten. Und dann hat Trump sich eben an den Schatzkanzler gewandt, an Bass und sagt, also er soll das jetzt alles regeln und hat die anderen beiden ruhig gestellt. Aber das ist eben ein übliches Problem bei jeder Administration, dass wir am Anfang immer die Schwierigkeit haben, wer setzt sich durch. Aber diese Dualität, dass wir immer einen Sicherheitsberater und einen Minister haben oder einen Handelsberater und einen Handelsminister. Das ist Teil dieser Administration. Die einen sind loyal gegenüber dem Präsidenten und die anderen sind eben die Regierung. Und dadurch geht es auch manchmal recht chaotisch zu, weil diese Koordination schwer ist. Und nur der Chief of Staff, das war die Frage, das ist die einzige Person, der eigentlich sich überlegen muss, wie der Präsident in all diesen Bereichen gut abschneidet. Jeder andere Berater ist nur für den Bereich zuständig, aber ich muss mir als Chief of Staff überlegen, wenn der Präsident diese Policy fährt, was hat das jetzt für den Kongress zu bedeuten? Wie kommt der Präsident dort an? Oder was hat das für die Wiederwahl des Präsidenten zu tun? Oder wie wird das in den Medien aussehen? Also dieses Abwägen der Rolle des Präsidenten gegenüber diesen verschiedenen, miteinander im Wettbewerb stehenden Bereichen, das ist die Aufgabe des Chief of Staff. Und der Chief of Staff ist auch so ein bisschen der Gatekeeper. Also der lässt auch nicht alle zum Präsidenten durch und entscheidet mehr oder weniger, wer zum Präsidenten vordringen darf. Bei Reagan war das ja so, dass Nancy Reagan sich ja beschwerte, dass der Chief of Staff nicht einmal sie zum Präsidenten vorlässt. Also man sieht, welche Macht diese Personen haben. Nur ist es hier eben der Stephen Miller als Nummer zwei, als Deputy und nicht die eigentliche Stabschefin.
Dieses Behaupten, dass Miller so etwas wie eine graue Eminenz sei, naja, das würde vielleicht nicht so ganz stimmen, aber gleichzeitig haben sie jetzt sehr viele Punkte skizziert, wo Stephen Miller seine Finger im Spiel hatte. Vielleicht stimmt nicht graue Eminenz, aber so etwas wie, könnte man sagen, Chefideologe?
Er ist ganz klar ideologisch und das zeigt er schon seit seiner Jugend. Das sieht auch die Verbindungen zu Stephen Bannon. Und wie gesagt, die Ideologie dieser weiße Nationalismus. Ich sehe ihn weniger als Christian, das ist ein Teil, aber er ist im Prinzip, ist er quasi, wenn Sie so wollen, der klassische radikale Rechtspopulist. Also in Europa würden wir den unter Rechtspopulismus verorten und wäre in einer Partei wie der früheren Front National oder in der Schweizerischen Volkspartei oder halt in einer der vielen europäischen rechtspopulistischen Parteien. Und das ist ein Ökosystem im Fahrwasser Trumps. Gibt es andere Ökosysteme wie die Postliberale um Vizepräsident Vance und die stehen auch in einer gewissen Konkurrenzsituation zueinander. Also man muss auch aufpassen, wo die jetzt vielleicht aus einer liberalen Position alle irgendwo rechts sind, gibt es doch eklatante Unterschiede. Also die Rechtspopulisten sind grundsätzlich autoritätsskeptisch, sind grundsätzlich sehr libertär, sind grundsätzlich am Waffenbesitz, am Individuellen massiv interessiert und sind eher gewaltbereit. Es waren ja viele auch dabei, am Sturm aufs Kapitol am 6. Jänner, während zum Beispiel die Postliberalen von einer natürlichen hierarchischen Ordnung ausgehen, die an den christlichen Schriften angelehnt ist und das durchaus meinen, dass es eine wahre Autorität gibt, der man sich unterzuordnen habe, ist für die weißen Populisten quasi die weiße Bevölkerung und vor allem die weißen Männer die zentralen Ankerpunkte der Volkssouveränität. Und die Behauptung ist, dass diese Kultur eben im aktuellen Amerika am Untergehen oder bedroht ist und dass man dieser Kultur wieder zu ihrer Dominanz verhelfen möchte. Das ist ein ganz anderer Punkt als etwa die Postliberalen, die von Werte sprechen, die man wiederherstellen müsste und von einer Rückkehr zum christlichen Glauben.
Ich habe auf meiner Frageliste die Frage, ob Stephen Miller es geschafft hat, zum Amtsantritt von Donald Trump im Jahr 2025 seinen Project 2025 Plan durchzuziehen und quasi die gängigen Institutionen so zu überrumpeln, dass der Umbau bereits von Anfang an funktioniert. Ich glaube, Sie haben das ein bisschen verneint. Sie meinen, das hat nicht so ganz funktioniert, oder?
Ich meinte beim ersten Mal. Es gab ja beim ersten Mal schon diese Intention und beim ersten Mal, 16, sind sie kläglich gescheitert dabei, weil sie eben nicht wirklich vorbereitet waren. Beim ersten Mal ging man davon aus, weil der Wahlkampf viel besser funktionierte, als man das geträumt hatte. Es rechnete ja auch Trump selber nicht damit, dass er gewählt wird. Man war ja völlig unvorbereitet. Aber man dachte, dass man eben mit sehr viel Energie und einfach mit einer gewissen Frechheit siegt, man gegen die Institutionen antreten könne. Das hat aber dann nicht funktioniert und weil das nicht funktioniert hat, wurde ja das Gerücht oder die Fiktion des tiefen Staates erzeugt. Also da gibt es diesen Deep State und dieser Deep State habe Donald Trump daran gehindert, das zu tun, wofür das Volk ihn gewählt hat. Und damit das nicht noch einmal passiert, hat man sich dieses Mal ganz genau vorbereitet mit dem Project 2025 und da war Stephen Miller die entscheidende Verbindung zu Donald Trump. Nee, ich bin überzeugt davon, wir arbeiten das jetzt durch und sind jetzt, ich weiß nicht, Hausnummer auf Seite 500 von einem 900-seitigen Dokument und das wird abgearbeitet und das sieht man eben, wie man ihm hier vorgeht. Dass man einerseits eben die Vorgangsweise war, man sucht sich immer die stärksten Gegner aus und zwingt die in die Knie, um dann die entsprechenden anderen einzuschüchtern. Man packt sie, wo sie am verwundbarsten sind, beim Geld, beim Finanziellen. Man droht Stiftungen, ihnen die Steuerfreiheit zu entziehen, also dass sie dann Spender nicht Steuern absetzen könnten. In anderen Fällen droht man ihnen mit obskuren Gesetzen, die aus der Zeit der Frühphase der USA, wo man also damals mit Aufständen gerechnet hat. Man bedient sich der Notstandsgesetzgebung, also man verhandelt Zölle mit Kanada und bedient sich eines Paragraphs, das eigentlich mit dem Staatsnotstand zu tun hat und so weiter und so fort. Oder man geht her und geht zu Anwaltskanzleien und sagt, also wenn ihr unsere Gegner vertritt, dann darf kein Anwalt von eurer Kanzlei in irgendeinen Fuß ein Bundesgebäude mehr setzen. Damit sind diese Anwaltskanzleien in Washington alle ohne Geschäft im Prinzip. Und so wird das halt sukzessive durchgezogen. Und da hat halt jeder eine Schwachstelle. Ich muss halt wissen, wie ich das am besten ansetze, den Hebel, und wo ich das am besten treffe. Und auch, wie ich das kommuniziere. Dieses Zusammenspielen, das wurde sich ganz genau sich überlegt, wie man damit vorgeht. Auch rechtlich, wie man das formuliert, natürlich in den Dekreten, um dann weniger anfechtbar zu sein. Und wo ich das dann auch einreiche. Also wenn das angefochten wird, wo sind die Gerichte, wo ich auf Unterstützung zählen kann. Und dieser Masterplan, das ist sicher sehr stark mit Miller auch koordiniert worden und war sicher derjenige innerhalb der Administration, der am besten hier Bescheid wusste.
Sie haben jetzt vorher schon gesagt, dass diese Rechtspopulisten, denen Stephen Miller angehört, gerne vom sogenannten tiefen Staat reden. Im Amerikanischen sagt man dazu Deep State. Jetzt gilt Miller auch als einer, der sehr gut darin ist, die Hebel der Bürokratie zu bedienen, um Politik unter dem Radar umzusetzen, also am Kongress vorbei beispielsweise. Baut Miller hier quasi den Deep State auf, den er nach außen hin so gern kritisiert?
Natürlich, ich meine, die Idee ist, glaube ich, kein großes Geheimnis, sondern es geht natürlich darum, das ganze Projekt muss sich ja verstetigen und muss permanent werden. Und jetzt ist die Frage nur, wann passiert das? Ich meine, J.D. Vance verkauft sich Insidergruppen als die logische Nachfolge von Donald Trump. Das heißt, Donald Trump ist der Disruptor und der da wegräumt. Und Vance wird dann der nächste Nachfolger sein, der dann aufbaut. Und jetzt kann ich aber diesen Aufbau schon früher beginnen lassen. Stephen Miller erzählt, naja, wir bauen das jetzt quasi gleich auf. Das ist ja auch im Projekt 2025 schon drinnen, in Project 25, dass natürlich die Leute, die entlassen werden und die hinausfliegen und wo Abteilungen geschlossen werden, dass die von loyalen Leuten ersetzt werden. Also versucht den Staat jetzt schon umzuformen. Und auch da muss man jetzt natürlich wissen, das amerikanische System ist ja, bietet da viel mehr Möglichkeiten als das System hier, obwohl wir ja immer dachten, auch in den USA war es ja so, dass es eine Berufsbeamtenschaft gibt, die man davon aus, dass die geschützt sind, und nur die obersten Beamten, das sogenannte Spoils-System, die waren ja so, da gab es die Möglichkeit, dass die politisch bestimmt sind. Aber das Core der Beamtenschaft, also 98% oder 95% sind also Berufsbeamten, und da gibt es den Civil Service Act, der das genau regelt, wann die befördert werden und was die für Aufgaben haben. Dass das alles trotzdem jetzt so einfach einzureißen war, ist natürlich einem sehr gewogenen Supreme Court geschuldet, der hier sehr weit dem Präsidenten entgegenkommt, entgegen aller bisherigen Gepflogenheiten. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch der Möglichkeit, dass man sich das so vorstellen muss, wie das funktioniert in den USA. Also wir haben einerseits natürlich den Kongress, der formal Gesetze erlässt. Dann nimmt quasi die Exekutive ein allgemein gehaltenes Gesetz und biegt sich das dann so zurecht, wie es die Exekutivgewalt möchte. Also allgemeines Gesetz vom Kongress, Exekutivgewalt bastelt es um, geht immer an die Grenze. Und dann entscheidet der oberste Gerichtshof quasi, wo die Grenze eigentlich liegt. Und da kann ich natürlich jetzt, und das war immer schon der Fall, und hier ist es sehr besonders gut, dass er halt die bestehenden Gesetze so ausnützt, dass es im eigenen Sinn extrem weit umdeutet. Gehen wir zum Beispiel her, diese Deportationen. Normalerweise müssen sich Behörden in den USA ausweisen, FBI oder auch die Polizei. Jetzt haben wir die Rekrutierung von masseweisen Leuten, die mit einem Einschreibebonus bis zu $50,000 dieser neuen ICE, heißt diese Auswanderungsbehörde, die auf der Straße Jagd machen auf andere, die vermummt auftreten. Dass die vermummt sein dürfen, ist auch ein Zurechtbiegen einer Verwaltungsvorschrift, weil eben streng formuliert, die keine Polizei sind. Bei der Polizei müssen sie immer identifizierbar sein. Nächster Punkt war natürlich, können die auf der Straße willkürlich Leute ansprechen, die dunkelhäutig sind. Gab es bis jetzt auch immer die Regel, also Profiling ist illegal, ich brauche immer einen richtigen Grund, also probable cause. Wenn das vorliegt, dann kann ich mich als Behörde an eine Person wenden. Die USA sind sogar Alkoholtests illegal, es sei denn, ich halte jeden auf. Ich kann nicht einfach irgendein Auto aufhalten. Dass das dennoch hier möglich ist, führte zum obersten Gerichtshof, und da hat dann eben das oberste Gerichtshof entschieden, dass natürlich auch diese Gruppe Common Sense, also gesunden Menschenverstand anwenden kann, wenn es darum geht, die Spreu vom Weizen zu trennen und die Leute anzusprechen, die wahrscheinlicher Ausländer sind, illegale als andere. Das heißt natürlich momentan nichts anderes, als wenn ich als dunkelhäutiger oder mexikanisch aussehender, auch als Amerikaner auf die Straße gehe, muss ich damit rechnen, von irgendwelchen vermummten Leuten überprüft und perlustriert zu werden. Und wenn ich mich da nicht richtig ausweisen kann oder irgendwas vorfällt, dann können sie mich hops nehmen. Und das ist einfach etwas, was an sich für illegal gegolten hätte bis vor kurzem. Was man aber mit dem Zurechtbiegen aller administrativen Vorschriften und der entsprechenden Rechtsprechung nun eben legal geworden ist. Und das ist sicher etwas, was auch dem Geist Stephen Millers entspricht.
Das ist also ein wahnsinniges Puzzlespiel, was hier angewandt wird, gewisse Verordnungen und Regeln quasi so auszunutzen, dass sie der eigenen Agenda dienen. Was ich mich immer frage bei dieser Politik, die hier betrieben wird, das frage ich mich oft, aber in diesem Fall ganz speziell, was ist denn eigentlich das Ziel von einem Stephen Miller? Was will er eigentlich tatsächlich?
Ich halte Stephen Miller für einen Rassisten und er möchte eine deutlich weiße angelsächsische Gesellschaft haben. Also hier, glaube ich, sind ganz klare rassistisch Ziele im Vordergrund stehen, einfach eine Umformung der Gesellschaft, dass sie konventioneller, weißer, christlicher ist und wo eben Minderheiten und Frauen deutlich weniger zu sagen haben. Und quasi eine Restauration eines Amerikas, wie es früher mal war, wo eben die anderen deutlich weniger Einfluss auf die Politik haben. Er würde das wahrscheinlich alles en bloc als woke bezeichnen. Das ist aber nicht unbedingt die Vorstellung, die ein J.D. Vance hat oder die ein Elon Musk hat. Das sind schon Unterschiede dazwischen. Aber es trifft sich natürlich irgendwo, da gibt es Überschneidungen. Und wo die Überschneidung ist, ist die Stabilität des jetzigen Systems. Wo sie sich nicht überschneiden, werden wir dann wahrscheinlich die Konflikte der Zukunft zwischen diesen Gruppen sehen.
Kürzlich gab es ein viral gegangenes Video von Stephen Miller in einem Interview mit CNN. Und da hört er nämlich mitten im Satz auf, genau nachdem er wohl unabsichtlich, es klingt zumindest so, gesagt hat, dass Donald Trump die absolute Macht hätte. Hören wir da ganz kurz rein.
Under Title 10 of the U.S. Code, the president has plenary authority. Has
Stephen? Stephen? Hey, Stephen, can you hear me? It seems, Stephen, I apologize. It seems like we're having a technical issue. We'll try to fix that and get back to you after a quick break.
Herr Heinisch, wie erklären Sie sich denn diesen Aussetzer? Wollte er da verbergen, dass er Trump künftig für einen König, einen Diktator hält oder ihm zu einem machen will? Was war das?
Ja, also ich halte Stephen Miller für jemanden, der durchaus antidemokratisch und autoritär ist. Als Wesenszeichen dieser radikalen populistischen Rechten ist einerseits ein exklusiver Volksbegriff, viele gehören nicht dazu, und zweitens, er ist autoritär. Und sind natürlich in einer Interviewsituation, in einer Schwäche, sieht man das eben oder kommt das ungewollt ans Tageslicht. Und dann kommt aber dazu, dass man eben sich so sicher fühlt, dass man dann einfach aufsteht und geht und nicht versucht, sich herauszureden. Auch weil man signalisieren kann, eben einem Sender wie CNN, der ja als linksverräterisch gilt aus Sicht der Trump-Administration oder der Rechte in den USA, dass man quasi hier auch zeigen kann, ihr seid uns eigentlich egal und ich stehe jetzt auf und gehe, mir ist die Situation unangenehm geworden, tschüss. Und das hätte es in der Form früher nicht gegeben, da hätte man versucht, das irgendwie anders darzustellen, aber es zeigt auch im Prinzip, ja, war ihm im Prinzip egal. Weil das, was dort vorkommt oder was in etablierten Medien vorkommt, ist quasi eingepreist. Viel wichtiger ist es zum Beispiel, was in den verschiedenen Telegram-Kanälen, also unter dem Stichwort MAGA, geschrieben wird, beziehungsweise was eine Marjorie Taylor jetzt von Donald Trump hält oder was auf Fox News oder in anderen rechten Medien, wie das dort rüberkommt. Und dort reagiert man dann auch. Und da reagiert man mal auch Donald Trump, wenn der selber versucht, dann Dinge zu erklären, weil das viel wichtiger ist, weil die eigene Basisbewegung immer die zentrale Referenzbewegung ist.
Herr Heinisch, abschließend, das Jahr 2028 wird auf jeden Fall ein interessantes, denn da wird wieder ein Präsident gewählt. Was glauben Sie, ist der Plan von Miller und seinen Mitstreitern für dieses Wahljahr? Wird man versuchen, Trump in eine dritte Amtszeit zu bringen oder braucht man ihn dann eigentlich eh überhaupt nicht mehr, weil es andere Personen gibt, Sie haben J.D. Vance schon angesprochen, die dieses Erbe, diese Politik fortsetzen werden.
Ich bin sehr skeptisch, was Freiheit und Fairness der Wahlen betrifft, auch die Midterms. Also ich sehe das zunehmend problematisch. Ich glaube, dass sich das dann noch verstärken wird in jener Zeit und dass alles unternommen werden wird von den Handelspersonen, freie und faire Wahlen zu verhindern. Muss man jetzt aber auch dazu sagen, der eine denkt und der andere lenkt. Das heißt, dass natürlich hier, natürlich in so einem großen Land, wo so viele Rädchen in Bewegung sind, das nicht alles wirklich vorherplanbar ist. Die eine Schwäche ist einfach die Machtübergabe von Trump an jemand anderen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Trump die Macht ungern abgeben will. Baut ja auch seinen Ballsaal jetzt im Weißen Haus, baut er das für den nächsten Präsidenten. Andererseits ist Donald Trump schon sehr alt. Ob er sich das dann nochmal antun wird, wollen mit über 80, also jetzt schon älter als Biden in zur gleichen Zeit und hat auch Krankheitserscheinungen, also ist unklar. Wie es dann weitergeht, ob es dann diese Diadochenkämpfe gibt oder ob es dann Allianzen und Koalitionen gibt, vielleicht Koalitionen, die von Trump selber eingefädelt werden oder ob Trump im Hintergrund quasi so als Übervater das so ein bisschen lenkt und das kann man dann auch institutionell besser so lösen, das wird man sehen. Ich bin mir sicher, dass Stephen Miller sich des Problems bewusst ist und Stephen Miller immer jemand ist, der ist ja noch jünger, ist auch sehr strategisch denkend, wahrscheinlich klug genug sein wird, bei einem massiven Krieg den zu verhindern zu wissen und zu versuchen, hier entsprechend zu agieren, solange er nicht stark genug ist, dass er selbst Entscheidungen treffen kann. Also ich gehe jetzt davon aus, dass man auch schon Pläne hat, wie man das in einer Form weiterführen kann. Aber letztlich, glaube ich, ist es etwas, was großteils von dieser amerikanischen Rechten selbst entschieden wird, es sei denn, die Demokraten finden da zueinander oder finden da eine Antwort darauf. Was man auch noch erwähnen muss, es gibt sowas wie Economic Voting. Das heißt, dass natürlich die Wirtschaftsentwicklung durchaus eine Auswirkung hat, wie Menschen das empfinden und ob sie für oder gegen eine Politik und eine Regierung stimmen. Und es eben auch noch nicht ausgemacht ist, wie die amerikanische Wirtschaft sich entwickelt. Und das ist ein nicht unwesentlicher Faktor. Also auch wenn die Demokraten jetzt schlecht positioniert sind und wenn die Republikaner versuchen, sich da zu verstetigen, kann es dennoch sein, dass eine Wirtschaftskrise oder eine Rezession droht und die Bevölkerung des Ganzen überdrüssig ist, wo wir dann eben eine Koalition haben von Leuten, die aus politischen Gründen und demokratiepolitischen Gründen auf die Straße gehen und auch wählen gehen und auf der anderen Seite auch Menschen aus wirtschaftlichen Gründen dagegen wählen, dass dann die Demokraten wieder eine Chance haben, das Weiße Haus zu erobern. Man wird sehen. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass Stephen Miller sicher jemand ist, der das auch am Schirm hat und wahrscheinlich alles tun wird, dass das schon im eigenen Sinn auch ausgeht.
Herr Heinisch, Sie haben vorher schon drei Gruppen skizziert oder mehrere Gruppen, die rund um Donald Trump quasi diese Basis bilden. Auf der einen Seite eben die Postliberalen, die Religiösen, aber auch die Rechtspopulisten. Über die religiöse Gruppe haben wir sogar schon mal einen Podcast gemacht. Das ist an dieser Stelle nur ein Hinweis für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Den packen wir in die Shownotes. Ebenfalls ein sehr spannendes Gespräch. Die nächste Gruppe ist ja hiermit abgehakt. Vielen Dank, Herr Heinisch, für Ihre Zeit heute und alles Gute.
Dankeschön fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Und wenn Ihnen diese Folge bis dahin schon einmal gefallen hat und Sie auch die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standards unterstützen möchten, dann geht das als Abonnentin oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag. Der ist schon ab 3 Euro möglich. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie dann wie immer auf derstandard.at. Feedback oder Themenvorschläge schicken Sie gerne an podcast@derstandard.at. Für die inhaltliche Ausarbeitung war heute mein Kollege Scholt Wilhelm zuständig und ich bin Daniel Retschezecker. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Freuen Sie sich auf Partnervorteile, wie zum Beispiel Zimmerupgrades nach Verfügbarkeit, Mietwagenupgrades, Hotelguthaben oder Bordguthaben bei Kreuzfahrtpartnern und sammeln Sie so ganz entspannt neue Energie. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.